Jetzt ist schon die letzte Stunde. Johannes hat es auch gesagt, es ist die letzte Stunde. Wir haben... Zuerst möchte ich mich noch herzlich bedanken für die gute Zeit miteinander. Ich habe gemerkt, dass eine Freude da ist, das Wort Gottes aufzunehmen und das Wort Gottes zu studieren. Und das ist auch für einen Redner immer eine Freude, wenn er merkt, die anderen, die schlafen nicht ein, während man spricht. Vielen Dank auch für alle Gebete. Ich sollte um 12 Uhr in Mannheim sein, wenn jemand in diese Richtung fährt, kann er mich mitnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das geplant war. Wir haben jetzt etwa 60 Minuten miteinander. Ich möchte gerne das zu Ende bringen, was wir gestern begonnen hatten. Die Bildung des alttestamentlichen Kanons und auch des neuentestamentlichen Kanons, um es in einem Anfangssatz gleich zu sagen, die ganze Sache ist nicht allzu schwierig. Der Herr Jesus, die Bibel, die der Herr Jesus hatte, das ist die Bibel des Alten Testaments, die gilt. Und die Bibel, die die Apostel hatten, das ist die Bibel, die gilt. Und was hatten sie für eine Bibel? Nun, sie hatten die hebräischen Schriften des Alten Testaments. Das waren die Schriften, die allgemein anerkannt waren. Das leuchtet auch sehr ein. Ja? Der Herr Jesus, das, woraus der Herr Jesus als Wort Gottes zitiert hat, das ist das Wort Gottes, was er schriftlich zitiert hat. Das heißt, was er als Schrift anerkannt hat. Und er sprach vom Gesetz, dem Propheten und den Schriften. Diese drei, in Lukas 24, 44 hatten wir das. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Und das Wort Gottes wird nicht vergehen. Also der Herr Jesus, das ist so im Groben unser, woran wir uns festhalten können. Und wenn später die Juden, lange nach Malachi, viel, viel später nach Malachi, also etwa 200 Jahre nach Malachi, wenn die Juden ihre Heldensagen aufgeschrieben haben im Buch der Makkabäer, vielleicht auch mit einigen Übertreibungen, dann müssen wir das nicht als Wort Gottes akzeptieren. Sie haben das aufgeschrieben und das haben sie aber nicht hebräisch aufgeschrieben. Griechisch wurde das aufgeschrieben und es gab kein Buch, wo das sozusagen, es gab keine Bibel, wie wir haben, so ein Bibelbuch und da waren dann die Makkabäer dabei. Das gab es nicht. Es gab nur Schriftrollen und die Schriftrollen, da hatte man die hebräischen Schriftrollen. Diese waren genau die Bücher des Alten Testaments, die wir haben. Übrigens, da habe ich ein Zitat, kommt sogar aus den Makkabäern. In den Schriften, und zwar in den Denkwürdigkeiten des Nehemia, wurde berichtet, dass Nehemia eine Bibliothek anlegte, in die er die Bücher der Könige und Propheten, die Schriften Davids und die Urkunden der Könige über die Weihegeschenke zusammentrug. Also Makkabäer 2. Makkabäer 2, Vers 13, schreiben die schon, dass sie anerkannte Schriften hatten zur damaligen Zeit. Ja, die anerkannten heiligen Schriften. Und Nehemia hatte eine Bibliothek angelegt, also wo alle ihre Schriftrollen zusammengenommen waren. Nehemia war ja zur Zeit von Malachi. Also der alttestamentliche Kanon lag schon im 3. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen da, 4. Jahrhundert vor Christus. Und auch der Geschichtsschreiber Josephus Flavius, ein jüdischer Schriftsteller, schreibt, ich kann das ganze Zitat nicht zitieren, aber er schreibt, danach sei nichts mehr hinzugefügt werden. Also er spricht von diesen 22 Büchern, 22 Bücher des Alten Testaments. Die zählen ein bisschen anders als wir, die fassen einige Bücher zusammen. Aber dann kommen sie auf das sind genau diese Torah, Nevi'im und Ketuvim, die bekannten. Der Rest betreffe die Zeit zum König Artaxerxes von Persien, der nach Xerxes regierte. Danach ist nichts mehr hinzugefügt worden. Was nachdem über die Geschichte der Juden geschrieben worden ist, ist oft ausführlicher, aber nicht von der gleichen Autorität. Niemand wage es, an dem Anerkannten etwas zu ändern. Also selbst Josephus, der nicht Christ war, der war einfach ein Jude, der hat klar gesagt, was später hinzugefügt wurde, diese Makkabäer-Schriften und andere griechische Schriften, man nennt sie die sogenannten Apokryphen, die wurden später hinzugefügt und niemand wage es, sie den anderen also als gleich zu geltend hinzustellen. Also nicht von gleicher Autorität, sagt er. Das nur zum Alten Testament. Und beim Neuen Testament, da ist die Sache auch nicht allzu schwierig. Ich sage es mal zusammenfassend, bevor wir uns einiges noch anschauen. Zusammenfassend, wir glauben an das, was die Apostel lehrten. Die Apostellehre ist das Fundament der Gemeinde Jesu. Und was die Apostel gelehrt haben, das wurde aber nicht alles aufgeschrieben. Aber was wir haben, sind die Schriften der Apostel. Und die Schriften der Apostel, da haben wir das Matthäusevangelium, da war ein Apostel, und das Johannesevangelium und Apostelgeschichte und die Paulusbriefe. Paulus war auch ein Apostel, und zwar von gleicher Autorität wie die anderen. Und dann haben wir den Petrus, die Petrusbriefe, Johannesbriefe, Offenbarung des Johannes. Aber es gibt ein paar Schriften im Neuen Testament, die sind nicht direkt von Aposteln geschrieben. Zum Beispiel Markus Evangelium. Markus war kein Apostel, aber Markus schrieb im Auftrag von Petrus. Es gibt Zitate, ein Papias-Zitat und andere Zitate, die zeigen, dass Markus im Auftrag von Petrus ein Evangelium geschrieben hat. Also was Markus geschrieben hat, trug den Stempel von Petrus. Und Lukas, der schrieb als einer der engsten Mitarbeiter des Apostels Paulus. Er ist dem allen nachgegangen, hat auch zusammengesammelt, was vorhanden war. Und von daher gilt Markus und Lukas auch für uns als Prophet Gottes, also prophetische Schriften des Neuen Testaments. Und dann fehlt uns noch Jakobus und Judasbrief, das waren die Brüder des Herrn. Der Jakobus hatte eine ganz besondere hohe Stellung in der Gemeinde in Jerusalem, der Bruder des Herrn Jakobus, der uns den Jakobusbrief geschrieben hat. Der Bruder des Herrn trägt dieselbe Autorität, er war von allen anerkannt als Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Jakobus, Petrus und Johannes. Und Judas, der auch ein Halbbruder des Herrn Jesus war, so wie Jakobus, der hat uns einen Brief überliefert, den Judasbrief. Auch der trägt in diesem Sinne die Autorität wie der Jakobus. Und dann bleibt eigentlich nur noch übrig der Hebräerschreiber. Und beim Hebräerschreiber, da ist man nicht sicher, ob der Hebräerbrief von Paulus geschrieben wurde oder ob er von jemand anders geschrieben wurde. Wenn er von jemand anderem geschrieben wurde, dann war es eine Autorität, die anerkannt war, denn er braucht sich gar nicht irgendwie seine Autorität beweisen, wenn der Brief, den er geschrieben hat an die Hebräer, der trägt die Autorität des gesamten Alten Testaments. Der argumentiert nämlich nur vom Alten Testament her. Der bringt eigentlich nichts Neues, sondern seine Auslegung des Alten Testaments ist an die Judenchristen dort gerichtet. Also wenn es nicht Paulus war, dann muss es ein ganz enger Mitarbeiter von Paulus gewesen sein. Manche meinen, es könnte der Barnabas gewesen sein, das wissen wir nicht. Aber Gott hat es so gefügt, dass wir den Autor nicht wissen. Manche meinen, sehr gute Argumente zu haben, dass sie sagen, der Hebräerbrief ist von Paulus geschrieben. Ich weiß es nicht, steht ja nicht da, also lassen wir es offen. Aber der Hebräerbrief gilt genauso zum Neuen Testament als apostolische Schrift wie die anderen. Trägt denselben Charakter. Und ansonsten gab es nichts mehr. Es gab dann noch einen Barnabasbrief später und einen Clemensbrief und Hirte des Hermas, aber das war dann schon zu einem Zeitpunkt geschrieben, als die Apostel gestorben waren. Also der Barnabasbrief wurde im Jahr 90 geschrieben und Clemensbrief, glaube ich, sogar noch später. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Apostel schon gestorben waren. Und da wurde nichts mehr hinzugefügt. Also mit dem Tod der Apostel war das Neue Testament abgeschlossen. Und das heißt, wir haben einen neutestamentlichen apostolischen Kanon, die Lehre der Apostel. Das ist die Basis, auf die wir uns berufen. Und interessant ist, dass die ganzen Schriften, alle 27 Schriften des Neuen Testaments, wurden anerkannt von den Christen. Es war nur eine Frage, was wird ausgeschieden? Ausgeschieden, da war nämlich die Frage mit dem Barnabasbrief. Gilt er jetzt oder gilt er nicht? Und man kam dann, hat ihn schlussendlich ausgeschieden. Und Clemensbrief und diese und Hirte des Hermas, vor allem diese drei. Und dann gab es noch einige gefälschte Schriften, das Petrus-Evangelium und Jakobus-Evangelium, die waren gefälschte Schriften, die hat man sofort als Fälschungen erkannt, die waren nie in Frage. Die Leute waren nicht dumm. Außerdem war das erst im 2. Jahrhundert und nicht im 1. Jahrhundert. Das Petrus-Evangelium entstand zu einem Zeitpunkt, als Petrus schon lange tot war. Ja, also mancher hat sich gedacht, er kann sich Autorität verschaffen, wenn er einfach sagt, das, was ich schreibe, ist das Petrus-Evangelium. Ja? Und so ist das entstanden. Aber das war nie eine Frage, nie ernstzunehmende Frage. Das war jetzt im Kurzen das gesagt. Und jetzt schauen wir uns einige Sachen noch an, einige Bibelstellen und einige Informationen. Also hier, ja, vielleicht zuerst dieses hier. Das Wort des Messias, da halte ich mich jetzt nicht lange auf, denn das ist uns ohnehin klar. Das Wort des Messias wurde als Gottes Wort anerkannt. Johannes steht, den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes. Und der Herr Jesus hat gesagt, zu dem Alten ist gesagt worden, so und so, ich aber sage ich euch. Der Herr Jesus hat mit Autorität gesprochen und er hat gesagt, meine Worte werden nicht vergehen. Da halte ich mich jetzt gar nicht auf, denn das ist uns klar. Das Wort der Apostel und Propheten, das heißt derer, die Apostel waren und zugleich auch Propheten im Neuen Testament. Das Wort der Apostel und Propheten Christi wurde als Gottes Wort anerkannt. Der Heilige Geist hat ihnen geholfen beim Schreiben. Johannes 14, Vers 26 hat der Herr Jesus den Aposteln gesagt, dass der Heilige Geist wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, was ich euch sagte. Also der Heilige Geist stand ihnen bei, sodass sie keine Fehler aufschrieben. Johannes 16, Vers 13 ist das Gleiche. Derselbe wird euch in alle Wahrheit leiten. Und 1. Korinther 2, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, dass die Worte, die mit denen sie lehren, sind Worte, die der Heilige Geist lehrt. Also die Worte, die sie verkündigt haben, die Apostel Paulus und die anderen Apostel verkündigt haben, das taten sie mit Worten, die der Heilige Geist lehrt. Das heißt, sie haben die Führung des Heiligen Geistes gehabt, als sie gelehrt haben. Und vor allem, als sie jetzt das aufgeschrieben haben, als Paulus aufgeschrieben hat und als Petrus aufgeschrieben hat, Matthäus und die anderen. Worten, die der Heilige Geist lehrt. Eine Stelle habe ich jetzt nicht erwähnt, könnte man noch hinzufügen, Römer 16, Vers 25. Römer 16, Vers 25, da sagt Paulus, und 26, Paulus sagt hier, der euch zu festigen vermag nach meiner guten Botschaft, also nach meinem Evangelium und nach der Verkündigung von Jesus Christus, entsprechend der Offenbarung des Geheimnisses, das in früheren Zeiten verschwiegen war, nun aber geoffenbart worden durch prophetische Schriften. Er sagt, das Geheimnis, das in unausdenkbaren Zeiten verschwiegen war, das war etwas, was man noch nicht gewusst haben. Und jetzt hat es Gott geoffenbart im Evangelium. Ja, nun aber geoffenbart durch prophetische Schriften. Was sind das für prophetische Schriften, durch die das Evangelium geoffenbart wurde? Nun, das sind die prophetischen Schriften derer, die Apostel und Propheten waren. Diese Gruppe heißt Apostel und Propheten. Das sind prophetische Apostel, das heißt, Gott hat ihnen prophetisches Wort gegeben, als sie geschrieben haben. Und die Schriften, die sie geschrieben haben, waren prophetische Schriften. Also Lukas ist eine prophetische Schrift und Matthäus und Markus Evangelium und Römerbrief und all die anderen Briefe sind prophetische Schriften, das heißt von Gott hervorgesprochene Schriften, nach ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes. Also diese Stelle können wir hier noch hinzufügen, Römer 16,26. Und dann 1. Thessalonicher 2,13. Die Thessalonicher haben das Wort, das verkündigt wurde, nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern so wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Also das Evangelium, das dort verkündigt wurde in Thessalonich, das war Gottes Wort. Und Paulus, was er niedergeschrieben hat davon, ist Gottes Wort. Dann 1. Petrus 1, Vers 23, wird dieses Evangelium auf die gleiche Stufe gestellt wie im Alten Testament. Also das Evangelium, das verkündigt wurde, das heißt die Lehre des Neuen Testaments, die verkündigt wurde, ist gleicher Qualität und Autorität wie das alttestamentliche Gotteswort. Da sagt er, ihr seid wiedergeboren, nicht aus verderblichen Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes, denn alles Fleisch ist wie Gras und so weiter, Vers 24, Vers 25, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses ist das Wort, das euch als gute Botschaft gesagt wurde. Also dieses Wort Gottes, zitiert aus Jesaja 40, Bezug auf das Alte Testament. Das ist das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Das ist genau dieses Wort Gottes, das ihr gehört habt. Das zeigt hier also, das neutestamentliche Wort hat exakt gleiche Autorität wie das alttestamentliche Wort. Und beides wird Heilige Schrift genannt, in 1. Timotheus 5, Vers 18. Beides wird zitiert als die Schrift sagt. Das ist autoritativ. Die Schrift sagt, ist wie eine Autorität. Zum Beispiel zitiert Paulus den einen Vers aus 5. Mose 25, einem dreschenden Rind sollst du das Maul nicht verschließen, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dieses Wort, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist auch ein Zitat. Das ist ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Das ist etwas, was der Herr Jesus gesagt hat. Und er zitiert es genauso als Heilige Schrift. Nicht einfach als Wort Jesu, was er mündlich gesagt hat, als Heilige Schrift. Die Schrift sagt. Das zeigt uns, wer dann stellt Paulus selber in seinem Brief das Evangelium von Lukas, was er da gesagt, was da niedergeschrieben ist, stellt auf die gleiche Stufe wie 5. Mose 25, das andere Zitat. Dann sieht man also hier die Autorität des Wortes. Und dann, das andere, was das, habe ich schon gesagt, das nächste, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde Jesu, wir sind das geistliche Gotteshaus, ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und im Griechischen heißt es, auf dem Fundament derer, die Apostel und Propheten sind. Das heißt, hier ist ein Artikel für zwei Begriffe. Und deshalb bezieht sich das auf beides. Also die gehören zusammen. Apostel und Propheten ist wie eine Gruppe. Eine Gruppe. Das Fundament der Apostel und Propheten. Das heißt, diese Leute, die das Fundament gegeben haben, sind Apostel und Propheten. Paulus war ein Apostel und ein Prophet. Und all die anderen, die uns die Schrift gegeben haben, sind Apostel und Propheten. Lukas war kein Apostel, aber er war Prophet und hinter ihm stand der Apostel Paulus. Und Markus war kein Apostel, aber hinter ihm stand der Apostel Petrus. Also das Fundament der Lehre ist die Apostel und deren engste Mitarbeiter Markus in dem Fall und Lukas, wo ich gesagt habe. Und beim Hebräerbrief sind wir uns nicht ganz sicher, ob er von Paulus ist oder nicht. Und Judas und Jakobus sind die Herrenbrüder und genossen genauso Autorität wie die Apostel in Jerusalem. Und das ist das ganze Neue Testament. Da bleibt keine Schrift mehr übrig. Alles ist abgedeckt. Der neutestamentliche Kanon ist also apostolisch. Heißt, dass er ist von Aposteln geschrieben. Es ist die Autorität der Apostel, die wir hier zitieren. Das war ja übrigens auch der Grund, warum die Samariter den Heiligen Geist nicht bekommen haben, als sie sich bekehrt haben. Habt ihr das mal gemerkt? In der Apostelgeschichte, da bekehren sich die Samariter, Kapitel 8, und sie bekommen den Heiligen Geist nicht. Sie lassen sich taufen, sie bekommen den Heiligen Geist immer noch nicht. Und was ist geschehen? Gott hat gesagt, ja, warte mal, da müssen wir noch was klären. Ich will, dass ihr nämlich anerkennt, dass das Heil von den Juden kommt. Und dann werden der Petrus und Johannes von den Juden, von Jerusalem, werden geholt. Und dann beten sie für die Samariter, legen ihnen die Hände auf. Und als die Samariter das anerkennen, dass sie abhängig sind von den Aposteln, dann kommt der Heilige Geist. Damit hat Gott von Anfang an geklärt, ihr Samariter, ihr seid ja sowieso kritisch gegen den Juden gegenüber, das muss man vorher klären. Und dann wird vorher geklärt, dass sie von den Heiligen Geist, also dass sie die Autorität der Apostel von Jerusalem anerkennen, und wenn sie das tun, dann kriegen sie genauso den Heiligen Geist wie alle anderen und dann ist eine Gemeinde und alle akzeptieren Petrus und Paulus und Johannes als die Apostel und die anderen in Jerusalem. Alle Apostel müssen akzeptiert werden. Wer das nicht tut, der steht draußen, der wendet sich ab von dem Fundament. Wer die Apostel nicht akzeptiert. Dasselbe war übrigens auch bei den Johannesjüngern in Apostelgeschichte 19. Die haben sich auch bekehrt. Die Jünger des Täufers, Johannes des Täufers, haben sich auch bekehrt. Der Heilige Geist kam auch nicht gleich. Erst als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat und dann war klar, dass sie den Heiligen Geist erst bekommen, als sie wirklich voll sich unter die Autorität stellen lassen. Die Autorität der Apostel, Paulus in dem Fall. Dann bekamen sie den Heiligen Geist. Sonst kommt der Heilige Geist immer sofort. Wenn ein Mensch sich bekehrt, kommt der Heilige Geist sofort. Weil bei uns ist die Sache geklärt. Wir wissen ja, dass man sich der Autorität der Apostel beugen muss. Wir sagen einfach der Autorität der Schrift. Und genau das ist es. Die Autorität der Apostel ist die Autorität der Schrift. Für uns. Wir haben sie nicht mehr persönlich da, die Apostel, aber wir haben die Schriften der Apostel. Und das ist das Neue Testament, das ist der Kanon. Deshalb kann es gar kein weiteres Buch mehr geben, nachdem die Apostel gestorben sind. 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Zur damaligen Zeit, im Jahr 64 nach Christus, als der zweite Petrusbrief geschrieben wurde, gab es schon eine Sammlung von Paulusbriefen. Man hat also schon früh angefangen zu sammeln, abzuschreiben und dann zusammenzubringen in eine große Buchrolle oder in einen Kodex. Kodex sind so Bücher, wie wir haben, und die Pergamentrollen sind Buchrollen. Ich weiß nicht, ab wann es die Kodex gab. Die Kodex als Bücher gab es, glaube ich, erst ab dem 3., 4. Jahrhundert. Vorher gab es nur Pergamentrollen. Zweiter Petrus 3, Vers 15 und 16. Die Geduld unseres Herrn erachtet als Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, unter welchen einiges schwer zu verstehen ist, was solche, die ungelehrt und ungefestigt sind, verdrehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, zu ihrem eigenen Verderben. Also hier ist die Rede von anderen Schriften und von den Paulusschriften. Die werden nebeneinander gestellt, die Paulusschriften und die anderen Schriften. Es gab also schon eine Sammlung von Paulusschriften und es gab noch andere Schriften, das sind die anderen heiligen Schriften. Und die werden hier auf eine Ebene genannt. Und die Irrlehrer verdrehen beides. Ja. Gefälschte Schriften wurden sofort abgelehnt, wie Petrus' Evangelium, Thomas' Evangelium, Jakobus' Evangelium. Wenn man diese liest, ich habe in meinem Computer das Jakobus, auch das Thomas-Evangelium habe ich auch drinnen. Wenn man das liest, dann merkt man, das ist nicht das Gleiche wie unsere Evangelien. Das ist so ein bisschen ein paar Geschichtlein, wie irgendwelche von wunderbaren Geschichten, dass der Herr Jesus als kleines Kind da ein paar Vögel geformt hat aus Sand und dann hat er sie hochgehoben und plötzlich fliegt der Sandvogel davon und so Märchengeschichten, ja. Die Offenbarung des Johannes ist das abschließende Buch, das abschließende Wort Gottes. Und bei dem Buch der Offenbarung, da lesen wir ganz zum Schluss, ich muss jetzt schauen, wo habe ich das, da habe ich ein Zitat, hier ist es, Offenbarung 22, Vers 18 und 19, dort lesen wir: Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, wird Gott ihm hinzufügen die Plagen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, wird Gott seinen Anteil wegnehmen vom Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und von den Dingen, die über diesem Buch geschrieben ist. Hier heißt es, wenn jemand wegnimmt, hinzufügt und wegnimmt, das ist die Gefahr. Man darf nichts wegnehmen von dem Buch der Offenbarung und von überhaupt von allen Büchern. Hier ist ja ein Abschluss. Hier spricht er natürlich zuerst einmal vom Buch der Offenbarung. Natürlich, ist ja klar. Aber wenn das Buch der Offenbarung ein heiliges Buch ist, eine heilige Schrift ist, dann, und ich das bei der Offenbarung nicht tun darf, dann darf ich es auch nicht beim ersten Buch Mose tun. Und dann darf ich es nicht auch tun beim Paulusbrief. Ja, das ist klar. Also das heißt, das Vergehen ist gleich groß. Ob ich es bei der Offenbarung tue oder beim Epheserbrief oder bei sonst einem dieser Schriften der Apostel. Das ewige Schicksal eines jeden Menschen entscheidet sich an seiner Haltung dem Wort Gottes gegenüber. Johannes 12, Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat den, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das sind nicht nur die direkten Worte Jesu, das sind auch die Worte, die er durch die Apostel geredet hat. Der Herr hat ja selber geredet und er hat durch die Apostel geredet. Johannes 12, Vers 48. Das Schicksal des Menschen entscheidet darüber. Entscheidet sich an dem, wie er sich hält, an das Wort Gottes oder nicht. Gehen wir wieder zurück zu dem, was wir vorher hatten. Ja, hier waren wir. Also, das Fundament ist gegeben. Und jetzt, was geschah? Jetzt hat Gott gewacht darüber, nachdem also die Schriften der Apostel fertig waren und die Apostel gestorben waren. Jetzt hat Gott gewacht darüber. Und er hat auch, interessanterweise, hat Gott auch darüber gewacht, wie die glaubende Gemeinde, die Christen, jetzt umgehen mit den Schriften. Gott hat so darüber gewacht, auch über das Unterscheidungsvermögen der Gemeinde nachher, sodass die Gemeinde von Anfang an diese Schriften auch anerkannt hat. Das ist interessant. Sie waren sich in vielen Punkten nicht einig. Diese Christen im 2. Jahrhundert und im 3. Jahrhundert und im 4. Jahrhundert waren sich in vielen Punkten nicht einig. Aber in einem Punkt waren sie sich einig. Nämlich das, was zur Bibel gehört und was nicht. Der Punkt, was ist Gottes Wort und was ist nicht Gottes Wort. Diese Schriften waren alle am Ende des 1. Jahrhunderts fertig und wurden dann im 2. Jahrhundert überall verbreitet, gelesen und erklärt. Und es gab von Anfang an keine Fragen. Die Christen haben allgemein diese Bücher immer wieder als Gottes Wort gelesen und gelehrt und verkündet und anerkannt. Bei einigen Schriften dauerte es länger, weil die Verfasserfrage nicht gleich klar war. Hebräer, Offenbarung, 2. Petrus, 2. Johannes, 3. Johannes, diese ganz kleinen Briefe, ja, Judas und Jakobus, dauerte es ein bisschen länger, dass die allgemein verbreitet wurden. Das heißt, verbreitet waren sie immer, aber das, wie weit sie verbreitet waren. Sie waren nicht gleich überall verbreitet und überall gleich geachtet. Aber wichtig ist, alle Gemeinden, trotz ihrer Verschiedenheit, kamen zu dem gleichen Ergebnis, was ausgeschieden gehört. Nämlich Barnabasbrief, Clemensbrief, Hirte des Hermas und verschiedene andere solche Schriften, die sich da, die es noch gab, wurden ausgeschieden. Die Briefe des Ignatius zum Beispiel. Irenaeus. Nein, es gab keine anderen Schriften von den Aposteln. Es wurde bis zum heutigen Tag nie irgendetwas gefunden, das noch die Apostel geschrieben haben sollten. Die Korintherbriefe, da gab es zwei Briefe und manche meinen, Paulus hätte noch mehrere Briefe geschrieben. War die Frage, ob die Apostel noch mehr geschrieben haben oder ob es noch welche erhalten, jemals gefunden worden waren? Oder geschrieben. Geschrieben haben sie sicher mehr, aber das ist nicht erhalten geblieben. Ja? Ich muss so sagen, es ist umstritten. Die Korintherbriefe, 2. Korinther 2. Muss ich schauen, wo war das? 2. Korinther. Zuerst 1. Korinther 5. 1. Korinther 5, Vers 9. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu pflegen. Jetzt könnte man da daraus schließen, aus diesem Vers, ich schrieb euch in dem Brief, dass er schon einmal in irgendeinem Brief das so etwas geschrieben hätte. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu pflegen. Es gibt andere Ausleger, die meinen, er schreibt hier im Sinne von, ich schreibe euch in dem Brief. Aber wenn er ankommt, der Brief, dann ist das ja schon Vergangenheit. Deshalb, ich schrieb euch. Ich weiß nicht, wer recht hat. Aber es gibt die Theorie, dass Paulus also noch einen Zwischenbrief geschrieben hätte. Und selbst wenn es wäre, wenn er einen Zwischenbrief geschrieben hat, er ist nicht erhalten geblieben, er wurde auch nie aufgefunden, er hat ihn niemand gehabt, niemand weitergegeben, niemand irgendwo erwähnt, sonst ist weg. Also wenn er weg ist, dann ist keine Frage für uns. Ja, von daher, also brauchen wir uns nicht darüber Gedanken machen. Dann gibt es noch die Frage, wie ist es mit dem Laodicea-Brief? Laodicea-Brief in Kolosser 4, Vers 11, 12, ne, Vers 13, 14, na, 16, 16, Vers 15, grüßt die Brüder in Laodicea, auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Den aus Laodicea, einen Brief des Paulus, der aus Laodicea kommt. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat, der aus Laodicea kommen sollte. Nicht, dass er in Laodicea war, sondern von dort her sollte er kommen, der Brief. Die These ist, einige meinen, das ist ein verschollener Brief, und die anderen sagen, nein, nein, das ist kein verschollener Brief. Das ist genau der Epheserbrief, der damals nach Ephesus geschickt wurde, und der dann war ja ein Rundschreiben, der Epheserbrief, und der sollte die Runde machen, und zu schlussendlich landet er in Laodicea. Das ist ganz in der Nähe von Kolosse. Und wenn er dort gelandet ist, dann kommt er aus Laodicea in Richtung Kolosse, und wenn er von Laodicea dort weitergereicht wird, aus Laodicea, dann sollen sie den lesen. Also das war der Parallelbrief zum Kolosserbrief, der Epheserbrief. Diese These ist auch die These, die ich auch vertrete, die mir am einleuchtendsten ist. Also das wäre dann auch kein verlorener Paulusbrief. Also, aber selbst wenn es irgendwelche Paulusbriefe oder sonstige Briefe von Aposteln gegeben hat, die einfach nicht da sind, es heißt, der Lukas sagt, es sind viele Berichte verfasst worden über die Dinge, die sich unter uns ereignet haben. Also selbst Lukas greift auf irgendwas zurück. Aber es ist nichts übrig, es ist nichts vorhanden. Nicht einmal das aramäische Evangelium in nach Matthäus, denn es gibt ein kirchengeschichtliches Zitat, dass der Matthäus sein Evangelium vorher auf Aramäisch geschrieben hat und dann erst auf Griechisch. Aber wir haben nur das Griechische. Es gibt kein aramäisches Matthäus-Evangelium, hat man nirgendwo gefunden. Also muss es uns nicht beschäftigen. Das heißt, alles, Gott hat hier seine Hand drüber gehalten, dass das, was wir bekommen sollen, diese Schriften der Apostel, da hat er seine Hand drüber gehalten, und wenn sie irgendwas sonst noch irgendwo was geschrieben haben, dann ist es nicht erhalten geblieben. Also auch, und die Gemeinde war sich einig. Von Anfang an war das keine Frage, was zum Neuen Testament gehört. Wichtig ist also diese Einheit der Gemeinde beim Ergebnis. Es war keine Frage. Ein paar Irrlehrer gab es. Der Markion, der hatte mal nur einiges akzeptiert, aber der war als Irrlehrer bekannt. Ja. Ihre Lehrer wurden ohnehin abgewiesen. Markion hat nicht das ganze Wort Gottes akzeptiert. F.F. Bruce schreibt in einem Buch über den Kanon, nicht deshalb wurden die neutestamentlichen Bücher zur Autorität für die Gemeinde, weil sie in einem Kanon standen oder in einen Kanon eingegliedert waren. Nein, im Gegenteil, die Gemeinde nahm sie in ihren Kanon auf, weil sie bereits als göttlich inspiriert angesehen hatte und den ihnen innewohnenden Wert erkannt hatte und ihre apostolische Autorität respektierte. Niemals haben irgendwelche Führer auf einem Konzil bestimmt oder festgelegt, welche Bücher in den Kanon aufgenommen werden und welche nicht. Auf solchen Konzilen, später im 4. Jahrhundert, auf solchen Konzilen wurde der Kanon lediglich bestätigt, also nicht festgelegt. Manche Leute sagen, ja, im 4. Jahrhundert hat man festgelegt, was zur Bibel gehört und was nicht. Falsch. Im 4. Jahrhundert hat man bestätigt, dass das, was immer schon festgelegt war, wirklich gilt. Das ist ein Unterschied. Ja. Das war unter Athanasius im Jahr 367, gab es da ein Konzil von irgendwelchen wichtigen Leuten, die zusammengekommen waren. Die haben eine Liste, da findet man diese Liste der 27 Bücher in einem Dokument aufgeführt. Diese 27 Bücher, die wir im Neuen Testament haben. Also nicht Menschen haben entschieden, was zur Bibel gehört und was nicht. Umgekehrt, Gott hat entschieden, was zur Bibel gehört. Die Menschen haben es immer verwendet und irgendwann haben sie mal gesagt, ja, schau, diese Liste ist es. Und hat man das bestätigte, von Gott bestätigte Wort Gottes, hat man dann als Liste herausgegeben und hat dann auch diese Bücher gebunden. Also alle Schriftrollen als Kodizes gebunden. 367, Athanasius. Konzil von Nicea oder wieder, ich muss jetzt nachschauen, Konstantinopolitanum, glaube ich, heißt das Konzil. Athanasius heißt der, einer der führenden Theologen dort. Es ist in einem Dokument von Athanasius geschrieben. Was sind das für Kriterien? Kriterien, es ist ein prophetisches, man hatte, wenn gefälschte Bücher unterwegs waren oder wenn andere interessante Bücher von irgendwelchen Christen geschrieben wurden oder Briefe, man hatte gewisse Kriterien. Die Gemeinde Jesu hat die seit eh und je gehabt. Ist das ein prophetisches, apostolisches Buch oder nicht? Ja oder nein? Also kommt es von einem Apostel her, von einem Propheten her? Ist es ein Buch mit göttlicher Autorität? Ist da göttliche Kraft? Ist das Quelle zur Auferbauung, Kraft, die Leben von Menschen erneuert und die den Gläubigen aufbaut? Oder ist es einfach eine Geschichte über irgendwelche Märchen oder Wundergeschichten? Wenn man diese anderen Schriften liest, eben gerade zum Beispiel Jakobus Evangelium, dann merkt man gleich, es ist ganz anderer Art. Das ist nicht historische Tatsachenberichte, so nüchtern wie in den Evangelien und Berichte über die Lehren Jesu, sondern das sind irgendwelche fantastischen Geschichten und dann so auch eigenartige Lehren, halb gnostische Lehren, also so mit dem Geist. Damals im 2. Jahrhundert gab es ja Lehrer, die sagten, man müsse eine zweite Stufe des Christentums erreichen, dass man nicht mehr, da schwebt man halb, ja, im Geist. Und Jesus Christus sei auch nie wirklich Mensch geworden, sondern er war immer nur Geist. Ja. Das war die sogenannte Doketismus. Jesus, der Geist Christus kam auf den irdischen Menschen Jesus bei der Taufe, dann blieb der Geist Christus auf dem Jesus und knapp vor der Kreuzigung ist der Geist Christus wieder von Jesus weggegangen. Das war diese Lehre des Kerinth, also eines Irrlehrers im Ende des 1. Jahrhunderts. Es gab viele Irrlehren damals im Ende. Die Apokryphen des Alten Testaments, es gibt nur Apokryphen des Alten Testaments, nicht des Neuen Testaments. Und die Apokryphen des Alten Testaments, das sind eben zum Beispiel das Buch der Makkabäer, das sind die Spätschriften, griechische Spätschriften von Juden, lange Zeit nach Malachi geschrieben, nie auf Hebräisch, die gibt es nicht auf Hebräisch, gibt es nur auf Griechisch, und die war nicht in der Bibel des Herrn Jesus, die war nicht in der Bibel, das war nicht das, was die Apostel als heilige Schriften anerkannt haben, sondern das waren Buchrollen, die man zusätzlich noch gesammelt hatte, aber eben griechische Bücher, zum Teil fantastische Bücher, wie so diese Geschichten von der Judith und vom Tobias und Baruch, und dann so einige Weisheitssprüche wie Jesus Sirach und die Weisheit Salomos, und dann gab es noch so apokalyptische Literatur wie die Himmelfahrt des Mose und wie heißt der Baruch. Baruch war auch so ein apokalyptisches Buch, Weltuntergangsbuch. Und dann gab es noch das Geschichtsbuch, die zwei Bücher der Makkabäer. Aber das, wie gesagt, jüdische Helden sagen, und Josephus Flavius hat ja gesagt, nur die hebräischen Schriften zählen, diese 22 hebräischen Schriften zählten die Juden zu den heiligen Schriften, nicht die griechischen Spätschriften der Juden. Also von daher sind die Makkabäer auszuschließen, also sind nicht inspiriertes Gotteswort. Ist es ein historisch und dogmatisch genaues Buch? Stimmt es mit der Lehre der Apostel überein? Man hatte also die Lehre der Apostel ja gekannt, die wurde ja ständig verkündigt, und man hat gemerkt, stimmt es überein? Oder ist es ein Widerspruch? Steht das im Widerspruch? Zum Beispiel im Buch der Makkabäer ist ein Widerspruch. Da steht, dass es gut ist, für die Toten zu beten. Nachdem sie schon gestorben ist, soll man noch für die Toten beten, dass sie noch gerettet werden. Ja? Das steht im Widerspruch zu anderen Lehren der Heiligen Schrift. Die katholische Kirche beruft sich heute noch auf das Makkabäerbuch für ihre Totenlehre, ja? Heiligenlehre. Fürbitte für die Toten. Ja? Die Fegefeuerlehre, wissen Sie das? Die katholische Kirche lehrt, man kommt in ein Fegefeuer, da wird man gereinigt, so und so viel tausend Jahre im Feuer, und dann betet die Kirche immer und bringt Opfer und so weiter, Messopfer, und wenn man viele Messopfer bekommt, wenn die Seele viele Messopfer bekommt, dann springt diese Seele wieder heraus aus dem Fegefeuer. Aber für die Messopfer, das sind Messen, die werden gelesen. Also da heißt es zum Beispiel, der Pfarrer sagt dann, diese Messe ist auf, also heute sagt man, die ist auf gewisse Meinung. Das heißt, diese Messe, die hat jemand bezahlt, der bezahlt das Geld, damit die Verwandten im Fegefeuer durch dieses Messopfer, das diesmal gefeiert wird, damit diese Seelen dann Erleichterung bekommen und früher aus dem Fegefeuer kommen. Das ist die katholische Lehre über das Fegefeuer. Also wer viel Geld hat und viele Messen sich bezahlen kann, der kann seine Verwandten früher rauskaufen als andere. Ja. Das war ja auch das, wogegen Luther aufgetreten ist. Ja. Man hat dann damals zur Zeit von Luther hieß es, wer beim Petrusdom, da hat man gebaut, erneuert den Petrusdom, wer da viel Geld zahlt, das verkürzt die Strafen im Fegefeuer, ja, für die Verwandten oder für die eigenen sogar auch. Wenn man dann ins Fegefeuer schließlich landet, aber man hat viel gezahlt im Voraus, dann ist die Strafe verkürzt. Ich meine, das ist schrecklich, die Lehre, weil die Menschen haben das wirklich geglaubt. Und Luther ist dagegen aufgetreten, zu Recht. Dann, was habe ich jetzt noch hier als Schlusssatz? Gott sorgte also dafür, dass diese Bücher entstanden sind. Das war das erste Wunder. Gott hat also diese Schriften Gott gehaucht. Das heißt, alles, was da geschrieben ist, ist so Gottes Wort, wie wenn er es gehaucht hätte. Die Stellen haben wir schon gelesen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 1. Korinther 2, Vers 14, mit Worten gelehrt vom Heiligen Geist. 13 und 14 müsste man hier schreiben. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das ist das erste Wunder, die Inspiration nennen wir das. Gott gehaucht. Und das zweite Wunder ist, dass Gott dafür sorgte, dass die Gemeinde Jesu diese Bücher auch verstanden hat. Gott hat ihnen Licht gegeben, zu verstehen, die Wahrheiten des, des Evangeliums, zum Beispiel in Lukas 24 hat der Herr den Jüngern Licht gegeben, zu verstehen die Schriften, und er hat die Apostel dann haben ja auch die Schriften weitergegeben, und der Heilige Geist hat geholfen, dass diese Lehre der Apostel auch wirklich klar verstanden wurde. Ja? Das ist ja auch eine Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir wirklich verstehen, was steht denn da eigentlich im Epheserbrief. Der Heilige Geist hilft uns dazu. Und das dritte Wunder ist, dass Gott dafür sorgte, dass die Gemeinde Jesu diese Bücher anerkannte und sie von den anderen fremden Büchern unterschieden hat, von denen, die nicht zur Bibel gehören. Das war das dritte Wunder. Übrigens, die katholische Kirche hat vorher auch die Apokryphen nicht anerkannt, vor der Reformationszeit. Erst in der Reformationszeit hat die Kirche per Dogma erklärt, dass diese Bücher der Apokryphen, die Apokryphenbücher, dass die gleichzusetzen sind den inspirierten Schriften. Vorher hatte man die zwar gelesen und man hat sie hochgeachtet, diese apokryphischen Bücher, aber nicht als Gottes Wort. Aber weil dann die Reformierten aufgestanden sind und gesagt haben, das gilt nicht, und die Lehre der Kirche über die Toten, die ist ja so nur aus dem Makkabäer geholt, dann hat die Kirche im Gegenzug gesagt, okay, dann erheben wir die Apokryphen als inspiriertes Wort Gottes. Das war beim Konzil von Trient. 1563 etwa war das. Das hatten wir schon, ja, damit sind wir eigentlich fertig. Ich habe hier natürlich noch, es gibt genügend Quellen noch aus den Kirchenvätern, das heißt aus den alten Schriften von Kirchenvätern, und ich kann das vorlesen. Das sind außerbiblische Zeugnisse. Wo kamen jetzt zum Beispiel Polycarp. Polycarp lebte vom Jahr 69 bis zum Jahr 155. Polycarp, ich habe da eine Folie irgendwo, ich muss nur schauen, wo. Ah, hier. Polycarp, 69 bis 55, zitiert in einem Brief an die Philippa, also in einem eigenen Brief, aus 15 neutestamentlichen Büchern, die er alle als von Gott gegebene Heilige Schrift anerkennt. Also im Jahr zwischen 69 und 155 hat er aus neutestamentlichen Briefen zitiert, aus 15, als Gottes Wort. Oder im zweiten Clemensbrief, entstanden zwischen 120 und 140 nach Christus, zitiert der Autor Clemens ganz reichlich aus dem Neuen Testament. Zweimal sagt er, die Schrift spricht, und dann zitiert er das Evangelium. Man sieht also, diese Leute haben das alles anerkannt. Oder Justin der Märtyrer, der gelebt hat etwa von 103 bis 166, der schreibt, die Evangelien wurden geschrieben durch vom Heiligen Geist gefüllte Männer. Also ganz biblisch, schreibt er, Justin der Märtyrer. In seinen Tagen werden die Erinnerungen der Apostel Evangelien genannt, und sonntags werden sie abwechselnd gelesen mit den Propheten. Also das Alte Testament wird gelesen und das Neue Testament wird gelesen. Zu der Zeit zwischen 100 und 160 nach Christus. Man las die Urkunden der Apostel oder der Evangelisten vor, zusammen mit den Büchern der Propheten, und in jeder Versammlung schloss der Vorsteher nach der Vorlesung seine Ermahnungen an. Da war also Vorlesung und dann war Predigt. Damals schon. Ja. In dem Fragment Muratori, das Muratori-Fragment, ungefähr 170 nach Christus, da heißt es, also, muss mal schauen. Da erwähnt er auch verschiedene Schriften des Neuen Testaments. Markus ist erwähnt, Lukas. Dann das Lukas als das dritte Evangelium, Johannes als das vierte Evangelium, der Hebräerbrief und der Jakobusbrief und die Petrusbriefe fehlen, Hebräer, Jakobus und Petrus fehlen bei ihm in seiner Sammlung, die er da hatte, oder in diesem fragmentarischen Stück. Das ist ja fragmentarisch, heißt, es ist nicht ganz. Es sind nur Bruchteile davon überliefert. Aber eben, das Lukas-Evangelium ist das dritte Evangelium, Markus ist erwähnt und das Johannes-Evangelium ist das vierte Evangelium. Also damals hat man schon diese Reihenfolge gehabt, dass Lukas das dritte und Johannes das vierte ist. Schon im Jahr 170 hatte man schon diese Reihenfolge. Es ist ein frühes Zeugnis für einen fast vollständigen Kanon. Eben, dieses Bruchstück ist eben nicht vollständig, deshalb kann man nicht, fehlen einige andere, aber die vorhanden sind, die sind alle da, mit Ausnahme von Hebräer, Jakobus und Petrusbriefe. Und wichtig ist, dass sogar die Offenbarung, das Buch der Offenbarung und der zweite Johannesbrief und der dritte Johannesbrief im Jahr 170 als heilige Schrift und in diesem Fragment erwähnt sind als heilige Schriften. Also sogar das Buch der Offenbarung, das andere ja dann angezweifelt haben in dieser Zeit. Dort steht in dem Kanon, ich lese zum Beispiel, was dort steht, über das Lukas-Evangelium steht dort geschrieben, das dritte Evangelienbuch nach Lukas, dieser Lukas, ein Arzt, hat es nach der Himmelfahrt Christi als ihn Paulus als des Weges beflissenen Begleiter mit sich genommen hatte, im eigenen Namen, aber doch im Sinn des Paulus, niedergeschrieben. Doch hat auch der den Herrn nicht selbst im Fleisch gesehen und hat es daher, soweit er zuverlässige Nachrichten erreichen konnte, dargestellt und von der Geburt des Johannes an zu erzählen angefangen. Also hier, dieses Canon Muratori zeigt schon, dass Lukas im Sinn des Paulus geschrieben hat. Dann ein gewisser Mann, Irenäus, ein Schüler des Johannes, beziehungsweise des Polycarp. Polycarp war ein Schüler des Johannes und Irenäus ein Schüler des Polycarp. Der schreibt gestorben im Jahre 202, also er lebte im zweiten Jahrhundert. Und da schreibt er, der Irenäus, alle Apostel empfingen das Evangelium durch göttliche Offenbarung. Die Schriften wurden vom Heiligen Geist Gottes diktiert. Es ist ein Frevel, ihnen zu widersprechen oder sie zu ändern. Und dann in seinen Schriften benutzt er das ganze Testament, dieser Irenäus, Neue Testament, und er versteht es als heilige Schrift, und er zitiert daraus, und er gibt es zu verstehen, dass das die Autorität, anerkannte Autorität war. Also man hat genügend solche alte Schriften, wo das bestätigt wird, was ich gesagt habe, dass die Christen in der damaligen Zeit alle das Neue Testament anerkannt hatten. Oder Clemens von Alexandrien, er lebte 150 bis 217, der schreibt, die ganzen Schriften sind Gesetz Gottes und sind göttlich. Und weiter, die Evangelisten und Apostel schrieben durch denselben Geist, der die Propheten inspirierte. Die neutestamentlichen Bücher sind göttliche Schriften, er nennt sie heilige Bücher. Er sagt, dass kein Strichlein verschwinden kann, weil alles aus Gottes Mund hervorgegangen ist. Also ganz klar, und er zitiert Clemens von Alexandern zitiert die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe, den ersten Petrusbrief, den ersten Johannesbrief, den Hebräerbrief, Jakobusbrief, Judasbrief und Offenbarung. Fehlt also fast nichts. Zweiter Petrus fehlt, also als Zitat. Er zitiert einfach aus all diesen Büchern. Oder Tertullian lebte 150 bis 220 und der zitiert 18.000 neutestamentliche Stellen, 18.000 Verse aus dem Neuen Testament, und er benutzt als inspirierte Schrift mindestens 22 neutestamentliche Bücher von den 27. Also alle in seinen Werken hat er 22 Bücher von den 27 zitiert und benutzt, und er spricht von zwei Testamenten, also Altes Testament und Neues Testament, und er sagt dann, Zitat, wie glücklich kann die christliche Gemeinde sein, sie vereinigt das Gesetz und die Propheten mit den Evangelien und den apostolischen Schriften und nährt ihren Glauben. Wehe dem, der von dem, was geschrieben steht, etwas hinzufügt oder etwas davon wegnimmt. Ohne die Schrift des Neuen Testaments glauben zu wollen, heißt gegen sie zu glauben. Also wer glauben möchte ohne die Schrift des Heiligen des Neuen Testaments, der sagt damit, dass er gegen die Heilige Schrift glaubt. Und Athanasius, den ich schon erwähnt habe, Ein Bischof von Alexandria seit dem Jahr 328 nach Christus hat also in einem Kanon alle 27 Bücher aufgeführt und die nennt er alle göttlich, Brunnen des Heils. Und er sagt, an diesem könne man Verführung durch andere Bücher erkennen, wenn jemand aus anderen Büchern zitiert und nicht aus diesen 27. Diese Liste ist die gleiche Liste, wie die wir heute haben in unserem Neuen Testament. Und er sagt hier, die Bücher des Alten und Neuen Testaments sind die Quelle unseres Heils, an welcher jeder, der dürstet, jederzeit trinken kann. Nur durch diese Quelle wissen wir um das ewige Leben. Niemand füge etwas hinzu und niemand nehme davon etwas weg. Die Heilige Schrift ist göttlich eingegeben und genügt vollauf zur Erkenntnis der Wahrheit. Beschäftige dich überall mit dem heiligen Wort Gottes und lies es, als wäre es für dich persönlich geschrieben. Vertraue dich ganz dem Herrn an. Zitat von Athanasius. Und dann gibt es noch... Da ging es nur um das Neue Testament. Das Alte Testament, das war dort zu dem Zeitpunkt keine Frage. Das war die... Ja. Hieronymus und Augustinus dasselbe. Hieronymus lebte 345 bis 420. Die haben alle 27 Bücher anerkannt. Und nicht mehr und nicht weniger. Und Augustinus natürlich auch, 354 bis 430. Zu dem Zeitpunkt war das sowieso schon eine geklärte Frage. Da hatte man nicht mit darum diskutiert, also zur Zeit von Augustinus. Ja, soweit. Also man sieht auch, die Kirchengeschichte ist, findet man genug Zitate. Das war jetzt so in einem Schnellkurs ein Gedanke über den neutestamentlichen Kanon. Damit möchte ich jetzt auch schließen. Wir sind ja genau in der Zeit. 10.00 Uhr. Aber wir wollen uns doch noch Zeit nehmen zum Gebet, Gebetsgemeinschaft. Dem Herrn danken auch für diese Zeit, die wir hatten.